Sie hören eine Veranstaltung der Leipziger Buchmesse. Für die Inhalte ist die Leipziger Buchmesse nicht verantwortlich. Viel Spaß beim Hören.
Herzlich willkommen jetzt hier bei der Präsentation der Landeshauptstadt Magdeburg. Wir sind auch in Halle 5, G501 nochmal zu erreichen. Wir sind aber leider, also mein Name ist Carsten Steinmetz, leider sind wir heute die ersten Opfer vielleicht des Wetters da draußen, weil nämlich die wunderbare Autorin, die jetzt hier das Buch hätte präsentieren sollen, Regine Sondermann, hat es nicht geschafft. Aber das heißt nicht, dass ihr Werk nicht hier sein kann. Das heißt, wir werden trotzdem versuchen, so schön wie möglich aus ihrem Buch zu lesen, zusammen mit Brunhilde sozusagen auch die Musik zu machen. Was erwartet uns da?
Ja, mein Name ist Brunhilde Fischer. Ich bin Musikerin, ich bin klassische Musikerin. Ich spiele auf der Flöte, auf der Querflöte und improvisiere. Und habe noch ein bisschen Technik dabei, Loopstation und Effektgeräte und arbeite quasi mit Sounds, die ich einspiele und die dann immer wieder überspiele und mit denen improvisiere. Und damit reflektiere ich im Grunde genommen die Geschichte, die die Regine Sondermann aufgeschrieben hat.
Wir sehen es schon hier, wir lesen aus dem Buch Editha von Wessex. Regine ist geboren in Nördlingen, ist freie Schriftstellerin seit 1996. Ich bin mit ihr zusammen auch in einer Literaturgruppe, die heißt die Schreibkräfte. Ich hoffe, sie schafft es, dass nachher um 14 Uhr präsentieren wir nochmal auch etwas, dass sie das dann, da sie da ist. Aber jetzt erstmal würde ich sagen, beginnen wir. Ich werde immer lesen, zwischendurch gibt es diese Musikabschnitte. Wie gesagt, wenn Sie Lust haben, kaufen Sie sich das Buch. Ist jetzt ganz neu rausgekommen im Ost-Nordost-Verlag. Ist übers Internet bestellbar, aber auch bei Amazon und so weiter und bezieht sich sehr viel auch um so eine regionale Geschichte in Magdeburg, weil Regine, wie gesagt, eine der besonderen Schriftsteller der Landeshauptstadt Magdeburg ist. Aber ich würde sagen, wir beginnen erstmal und versuchen, das so schön wie möglich hinzustellen. So. Ich liebte es, über der Elbe zu stehen und in die Wolken zu blicken. Gelang es mir, nur den Himmel und nichts anderes zu betrachten, konnte ich mir vorstellen, ich sei zu Hause in Winchester. Im nächsten Augenblick zweifelte ich, war es tatsächlich derselbe Himmel wie zu Hause?
Thank you.
Ich kam aus Wessex. Ich war eine Inselfrau. Ich war anders, als ich zu den Sachsen kam. Ich war anders und blieb anders. Wie ein Stein in einer Gletschermasse von einem Kontinent zum anderen gelangt, war ich nach Sachsen gekommen und ich wusste, es würde kein Eisblock kommen, der mich gnädig einschließen und zurückschieben würde. Ich war eine angelsächsische Königstochter. Es war günstig für meinen Vater Eduard den Älteren, 10 Töchter zu haben. Sie konnten an andere Herrscher verheiratet werden und er konnte sich zahlreiche Anführer fremder Völker zu Freunden oder gar zu Verbündeten im Kampf machen. Mit seinen 7 Söhnen war es ungleich schwerer, denn sie würden sich eventuell über die Königsnachfolge streiten. Als Kind liebte ich zu sehen, wie die Frauen paarweise vom Wohnhaus in die Kirche gingen. Das taten sie bei jedem Wetter und bei Sturm und blähte der Wind ihre Kleider wie Segel auf, als seien sie Schiffe unterwegs auf dem großen Meer. Die Nonnen im Nunamister liebten das Lesen und ich liebte die Nonnen. Sie hatten so glatte Gesichter. Wann immer ich konnte, lief ich ins Kloster hinüber zu den Schwestern. Ich wollte ihm beim Schreiben zusehen. »Ich will Nonne werden wie ihr«, behauptete ich. Sie lachten. »Da musst du aber früh aufstehen, kleine Königstochter. Noch im Dunkeln singen wir den ganzen Tag des Herrn herbei. Das möchte ich auch. Wir schlafen im kalten Bett allein. Willst du das?« Ich nickte. »Du wirst deinen Königssohn zur Frau geben, für das Wohl deiner Eltern, für dein eigenes Wohl und für unser aller Wohl.« Sie nickte sich bedeutsam zu. »Ich ließ mich nicht beirren. Ihr werdet es sehen. Du wirst tun, was Gott will, das tun wir alle.« Endlich war ich zufrieden, denn ich war in dem Alter, in dem Kinder immerzu das tun wollen, was alle tun. Und ich sollte noch zufriedener werden, denn 2 Bauernjungen kamen ins Kloster und brachten Gänse. Als die prächtigsten Federn, die zum Schreiben geeignet waren, herausgerissen und sorgfältig beiseite gelegt waren, durfte ich beim Rupfen helfen. Die Nonnen hatten ihre eigene Welt. Das Nunamister, dieses Kloster hatte meine Großmutter Eoswith, die Frau vom König Alfred dem Großen, gegründet. Nach seinem Tod wurde sie Ordensschwester. Sie starb 5 Jahre vor meiner Geburt. Aber es war oft bei uns von ihr die Rede, denn der größte Schatz, den das Kloster hatte, war The Book of Nunamister. Immer wieder wollte ich die Tiere sehen, die die großen Anfangsbuchstaben schmückten. Das Buch hatte ihr Vater besessen, der König von Mercia. Sie hatte es sich mit der Ehe gebracht. Meine Großeltern wollten, dass sie bei ihm in Winchester ebenso prachtvolle Schiffstücke herstellen würden. Ich lernte Latein. Die Reise. Ihr könnt es euch vorstellen, dass die Ludolfinger schon früh Gesandt zu uns geschickt hatten, aber ihr müsst wissen, dass sie noch nie zuvor derart wertvolle Geschenke mitgebracht hatten. So reiche Zuwendungen waren nur von Brautwerbern zu erfahren. Ich wusste sofort, dass mein Bruder Edelstan mich auswählen würde. Mein Bruder schwärmte mir vor, es gebe viel Salz bei den Sachsen und die Menschen verstünden ihre Boote zu bebauen, ihren Böden zu bebauen, die viel fruchtbarer seien als unsere. Bei ihnen ist die Erde schwarz, die Ernte, die ihre Bauern einbringen, wiegt immer mehr als die Steinhaufen, die unsere Leute aus dem Boden klauben. Du kannst dich glücklich schätzen. Ich war mir nicht sicher. Ich werde da nie wieder herkommen. Außerdem, wer weiß, ob ich da unten überhaupt ankomme. Was ist, wenn das Schiff untergeht? Sterben kannst du auch an Land, sagte mein Bruder zu mir, oder die Wikinger holen dich. Dort drohen die Ungarn. Er wusste, dass ich die Wahrheit sprach, trotzdem stand sein Entschluss fest. Ich tue das nicht für mich. Ich bin es unserem Vater schuldig, ich werde es gut haben bei denen. Woher willst du das wissen? Falls er den einen von euch zur Frau nimmt, kann er König werden in Aachen. Einer von uns? Er räusperte sich. Egliva wird mit dir fahren, er soll wählen können. Du meinst, falls einer von uns unterwegs... Mit der Handkante fuhr ich an meiner Kehle entlang. Das ist eine besondere Ehre für ihn. Er wird dich nehmen. Du kannst ruhig sein. Zuerst hatte ich Angst. Doch dann beschloss ich, die Neugierde und Freude über den Aufbruch siegen zu lassen. Ich erinnerte mich an die Worte des Auferstandenen, wie sie im Evangelium des Lukas geschrieben waren. Wer aber von euch kann durch seinen Sorgen seine Lebenslänge eine Elle zusetzen? Auch wir hatten Reichtümer auf unserem Schiff, Gold, Juwelen, Halsketten und Armbänder. Fürsten und Grafen waren genötigt worden, etwas dazuzugeben. Sie sagten, wir hätten Schöße voller Gold. Was ist dieser Otto für ein Mensch? Das war auch die Frage, die ich mir unablässig stellte. Auch meine Schwester, die immer schweigsamer wurde, beschäftigte sich mit nichts anderem. Es war beinahe wie eine Krankheit, die schon spürbar, doch noch nicht ausgebrochen war. Kein Sturm kam auf. Wir hatten Begleitschiffe mit bewaffneten Männern. Trotzdem waren wir froh, dass uns keine Wikingerboote begegneten. Sie hätten den größten Fang aller Zeiten gemacht. Wir fuhren an der Küste entlang, dann den Rhein hinauf bis nach Köln. Von dort wurden wir abgeholt. Wir waren nicht nur Fremde, wir waren Königstöchter. Die Menschen umringten und bestaunten uns, wohin wir auch kamen. Otto wartete auf uns. Er nahm ein bayernes, mit edlem Metall besetztes Schatzkästel in der Hand und fuhr mit dem Zeigefinger über die Verzierung nach. Es waren Schlangenlinien. Er tat, als interessierte er sich mehr für Gold als für uns. Wir nebenbei, als ginge es ihn nichts an, deutete er auf mich. Er trat zu mir. Die Angelsachsen haben gute Schmiede, sie sind reich. Ich bemühte mich, meine Stimme möglichst ruhig klingen zu lassen. Viel wurde von uns von den Wikingern genommen, alles Gold und Geschirr aus den Klöstern. Ihr habt sie doch besiegt. Sie haben immer noch zu viel. Er fragte mich, was das für ein Vogel sei, der in dem Walfischknochen geschnitzt war. Ich sagte ihm, es sei ein Zauberwesen. Er sah mich an, Zauberwesen kommen aus Angelland? Ich antwortete nicht. Er hielt mir das Kästchen von näher vor die Nase. Bist du auch so wertvoll wie das Ding? Das schickt euch mein Bruder. Dich schickt er auch. Elgiva sagte, sie habe es von Anfang an gewusst, dass ich Ottos Frau und die zukünftige Königin des Ostfränkischen Reichs werden würde. So hieß das Gebiet, das er ehemals Karl der Große geherrscht hatte und das nun der Sachsen Heinrich I., Ottos Vater, sein Reich nannte. Es brannten Feuer, es glänzten Lippen, es floss Wein. Otto führte mich von den anderen weg. Gold und Edelsteine hatten die Besitzer gewechselt. So war das. Am anderen Tag wollte ich meine Schwester nicht gehen lassen. Bist du mir böse? Schluchzte ich lachend. Sie weinte. Ich freue mich doch für dich. War es schön? Fragte sie. Ich nickte. Hatte ich etwas Schlechtes getan? Sie sah mich an, als hätte ich sie verraten. Halt dich, befahl sie, presste die Lippen zusammen, sah auf den Boden und drehte sich um. Sie ging zu ihrem Pferd und ließ sich in den Sattel helfen. Elgiva, rief ich, doch sie wandte sich mir nicht mehr zu. Sie tat, als höre sie mich nicht. Sie machte mir das Geschenk, dass sie nicht noch einmal umdrehte, damit ich die Umfassung bewahren konnte. Ich sah dem Reisezug nach, bis die Menschen so klein aussahen, dass sie nicht mehr voneinander zu unterscheiden waren. Ich sah auf den Boden, suchte in der Wiese nach der Mutter aller Kräuter, dem Spitzwegerich, von dem im Heilbüchlein Lacugna geschrieben wurde. Über dir weinten Frauen, über dir schrien Bräute. Hatte ich keine leibliche Mutter mehr, blieb mir doch der Wegerich, der die Mutter aller Kräuter war.
Thank you.
Die Königin. Ihr denkt, dass die Königin das schönste Leben haben musste. Ich hatte den schönsten Schmuck, die besten Kleider. Während andere Frauen von ihrem Webstuhl saßen, wählte ich den Stoff für ein neues Festgewand. Statt wie andere Frauen ihre Kinder am Fluss zu suchen und zu fürchten, dass sie ertrunken waren, brauchte ich nur eine Gehilfin zu fragen und die wusste ganz genau, wo und mit wem meine Kinder spielten. Ich musste nicht im Wald Beeren und Pilze sammeln. Ihr müsst doch auch verstehen, dass ich, Königin Editha, trotzdem eine Frau wie jede andere war. Die Weberin webt, die Bäuerin geht aufs Feld, die Hebamme holt die Kinder. Was habe ich getan? Ich musste umherreiten. Ich saß zu Tisch mit großen Herrschern. Ich ging in die Kirche, ich betete. Ich las im Evangelium, ich fastete. Ich wollte Gott dienen, ich wollte in den Himmel kommen, zu meiner Mutter, meinem Vater und zum Heiland. Der Heiland war der Mann, nach dem sich die Königin sehnte, wenn ihr Mann auf einem Feldzug war. Auch wenn der Mann da war, sehnte ich mich nach dem Heiland. Was mir mein Mann nicht geben konnte, durfte ich vom Heiland erwarten. Es war das genaue Gegenteil, der gute Hirte. Er ist sanftmütig, seine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Doch niemand kam, um mich nach Winchester zurückzubringen. Und niemand sorgte dafür, dass die Kriegszüge gegen die Slawen aufhörten und dass der Glaube den Slawen mit dem Schwert dann aufgezwungen wurde. Ihr werdet euch denken, siehst du, da betet sie zu Gott und es hilft ihr nichts. Ich kann euch nur sagen, dass das Wunder des Gebets nur durch Beten verständlich wird. Es macht niemand satt, es macht niemand lebendig, es hält den Mörder nicht vom Morden ab und es schützt auch nicht vor Not und Pein. Obwohl ich weiß, dass ihr immer alles erklärt haben wollt, kann ich es euch nicht erklären. Für mich war das Gebet so wichtig und so selbstverständlich wie das Wasser, das ich trank. Ihr werdet es nicht verstehen, wenn ihr euch nicht selber hinsetzt und anfangt, die Worte zu unserem Vater im Himmel zu sprechen. Sonst werdet ihr nicht nie verstehen, warum ich beten musste, um weiterleben zu können. Eine Gegenwart sprach zu mir, ich bin bei dir. Es war keine Stimme, es war eine Gewissheit, eine Unabänderlichkeit, die ich so lassen konnte. Ich würde die Stärke haben, es bei den Sachsen auszuhalten, weil ich gespürt hatte, dass ich bei Gott war. Ich konnte hier sein, ich konnte bei meiner neuen Familie sein, ich konnte tot sein. Doch wo immer ich war bei Gott und bei ihm. Und bei ihm, das begriff ich nicht. Ich wurde davon ergriffen und das ist der Unterschied zwischen göttlicher und menschlicher Weisheit. Die menschliche Weisheit braucht Worte und Aussagen. Die göttliche Weisheit ist in Gott da und im Menschen, wenn sie ihm geschenkt wird, das sage ich euch, die kleine Editha. Das Volk liebt die Königin. Das Volk liebt die Königin, das kommt daher, dass die Königin das Volk liebt. Das Volk ist immer genau der Mensch, den die Königin vor sich hat. Das Volk merkt ganz genau, wenn es nicht geliebt wird. Noch bevor die Königin sich selbst darüber im Klaren ist, hat das Volk schon gemerkt, ob es geliebt wird oder nicht. Wenn nicht, hat die Königin verloren. Das Volk fürchtet den König, die Königin fürchtet es nicht. Je mehr das Volk den König fürchten kann, desto mehr kann sie die Königin lieben. Der König lässt Männern die Köpfe abschlagen, die lässt er auf die Holzpfähle stecken, damit es alle sehen. Er lässt Zungen abschneiden und Augen ausstechen. Das Volk geht danach in die Hütten und legt sich zwischen den Tieren schlafen. Die Königin kann nicht weggehen, sie muss beim König liegen. Je mehr Angst das Volk vor dem König hat, desto mehr Angst hat es um die Königin. Der König kann auch lange so weitermachen.
Thank you.
Ich liebte es, über der Elbe zu stehen und in die Wolken zu blicken. Gelang es mir, nur den Himmel und nichts anderes zu betrachten, konnte ich mir vorstellen, ich sei zu Hause in Winchester. Im nächsten Augenblick zweifelte ich, war es tatsächlich derselbe Himmel wie zu Hause? Dankeschön, wunderschön. So, wir haben noch ein bisschen Zeit, deswegen würde ich sagen, Brunhilde kommt noch mal rüber. Und wie gesagt, ich habe es versucht, so gut wie möglich zu lesen, aber es ist natürlich noch was anderes, wenn die Autorin selber es liest, tut mir leid. Trotzdem ist es eine wunderschöne Lektüre. Hast du das Buch schon gelesen, Brunhilde?
Ja, selbstverständlich. Also wir haben auch, wie gesagt, schon verschiedene Projekte gemeinsam gemacht. Also Regine schreibt ja mehrere solche Romane, also die mit unglaublich starken Persönlichkeiten zu tun haben, insbesondere natürlich mit Frauen und so weiter. Und es ist sehr inspirierend für mich als Musikerin, also diese Texte zu lesen, weil die haben, also neben ihrem Dichterischen, haben die natürlich eben auch was sehr Lyrisches, ne? Und sie sind sehr lebensnah, sie sind sehr am Menschen dran.
Also warum sollte der geneigte Zuhörer sich das Buch kaufen? Was hast du durchgemacht sozusagen, als du das Buch gelesen hast?
Ich fand es eben wirklich, wie gesagt, sehr inspirierend für mich, als jetzt Lebende, als jetzt mit dem täglichen Dingen Vertraute, die also, wie gesagt, wir müssen alle unser Leben bewältigen und so weiter, ne? Und wenn ich das dann eben in den Kontext meines Lebens stelle oder eben, wie gesagt, die Editha eben anschaue und bekomme ich schon sehr viel Inspiration, eben auch mit meinem Leben sehr positiv umzugehen. Also von daher, mir hat das sehr viel Kraft gegeben, es hat mich auch sehr bereichert. Ich habe es also in einer Nacht schon durchgelesen gehabt und es war für mich, wie gesagt, sehr inspirierend, also weil eben die Sprache auch so lyrisch ist.
Wie machst du das eigentlich mit der Musik? Also das Schöne ist ja, dass es tatsächlich jetzt gerade auch bei diesem Moment, man stellt sich vor, Editha ist da tatsächlich, schaut sozusagen zurück, wo sie hergekommen ist, versucht zu überlegen mit dem Himmel, wie machst du das sozusagen so in wunderschöne Musik zu fassen?
Ja, ja. Ja, das ist mein Kopf, meine Inspiration und so weiter. Das ist, wie gesagt, ich spiele das mit Loopstation. Ich habe die ganzen Melodien natürlich in meinem Kopf, wie eben viele Schriftsteller und Schriftstellerinnen eben Texte auch im Kopf haben und sich eben quasi folgen beim Schreiben, sich selber folgen. Und so ist es auch, also beim Musizieren. Also ich folge den Gedanken, den Ideen, den Melodien, die in meinem Kopf stattfinden und versuche die natürlich nach außen zu bringen und lasse mich eben von den Texten, die die Schriftsteller und Schriftstellerinnen mir zur Verfügung stellen, von denen tue ich mich inspirieren lassen und versuche die eben, wie gesagt, eins zu eins eben in einer anderen Sprache nochmal darzustellen, dass eben die Leserinnen, die Zuhörerinnen sich nochmal richtig aufgehoben fühlen und eben das, was sie gerade gehört haben, nochmal nachfühlen, nachspüren können und dass es eben wirklich körperlich ist, dass es nicht nur intellektuell ist, sondern dass es eben ein ganzheitliches Begreifen von solchen Texten dass mir sowas gelingt.
Das heißt, wenn man das Buch gekauft hat, könnte man wahrscheinlich auch nochmal zu dir kommen und sozusagen gleich noch die CD dazu kaufen und dann hat man die perfekte Erfahrung sozusagen, sitzt zu Hause in dieser wunderschönen Musik und liest das Buch. Also es hört sich für mich nach einer Verzauberung an,
ja. Ja, also die CDs, also ich habe auch zwei CDs. Eine ist eine ganz, ganz wunderschöne, die eben auch reine, freie Improvisation ist. Und viele Künstlerinnen, aber eben auch viele andere Menschen haben die bei sich wirklich und arbeiten damit. Also die läuft einfach, ne? Das ist nicht einfach eine Meditationsmusik, sondern das ist eben inspirierte, klassische Musik, die aber mit Improvisation arbeitet und gerade sich, um sich zu konzentrieren, um runterzukommen oder um eben wirklich einem Ding zu folgen, ist das natürlich eine super Musik und man kann quasi eingebettet in diese Schwingung, sage ich einfach mal, intellektuelle Arbeiten oder geistige Arbeiten, aber eben natürlich auch körperliches, ganz klar, besonders gut eben machen, weil die dann einem eben schön von der Hand gehen, ne? Vielleicht eine Sache noch, wir machen eben, die Regine und ich, wir machen gemeinsam, das, weil der Text eben so schön ist, möchte ich gerne darauf nochmal kommen, wir machen eine Lesereise, diese das ist auch über die Stadt Magdeburg beziehungsweise über die Kulturstiftung von Sachsen-Anhalt läuft das, dass wir an den Orten, wo eben, wie gesagt, dieses Buch spielt, also wo die Editha von Wessex tatsächlich gelebt hat, also wo sie das alles, was in dem Buch vorkommt. Und an den Orten wird dann, wie gesagt, die Lesung mit Regine Sondermann stattfinden. Und ich werde dann eben auch live diese Musik dazu machen. Das ist natürlich nochmal einen ganzen Zacken schärfer als jetzt hier das Ambiente auf der Buchmesse, was zwar sehr, sehr schön ist, ne? Aber eben, wie gesagt, in den historischen Klöstern und in den Orten, also wo, wie gesagt, die Editha tatsächlich gelebt hat und eben ihr Leben bewältigt hat, das ist natürlich dann nochmal eine Extranummer.
Jetzt sagtest du, dass Regine wir vor allem halt auch versucht, sozusagen starke Frauen zu thematisieren. Wie wichtig ist das eigentlich in unserer heutigen Zeit auch, sage ich mal, für Jugendliche und so weiter, wenn man halt tatsächlich diese berühmten Rollenmodelle auch tatsächlich mal versucht zu thematisieren? Ne?
Wie gesagt, Frauen sind 51% der Gesellschaft und sie werden in vielen, vielen Dingen einfach nicht wiedergespiegelt, ne? Wobei sie aber mindestens also 70, 80, 90% von Sorge und Pflege und Erziehungsleistung vollbringen und so weiter, ne? Und man kann von Frauen unglaublich viel lernen. Man kann Frauennetzwerke, wie gesagt, gründen, beziehungsweise man kann sich damit einbinden. Und was ich festgestellt habe, ist, dass eben vor allen Dingen auch Männer, die, wie gesagt, für eine Chancengerechtigkeit sind, also nicht nur für Frauen, sondern eben für Kinder, für Behinderte und so weiter, ne? Also die für eine Teilhabegerechtigkeit insgesamt sind, ne? Dass also auch Männer sich da massiv mit einbringen und sich sehr, sehr wohlfühlen und gemeinsam können wir eben unglaublich gute, tolle Sachen kreieren für unsere Gesellschaft. Also das ist ein schönes gemeinsames Zusammenleben einfach.
Wunderbar. Also wie gesagt, auch die jungen Mädchen unter uns, kauft euch das Buch, schaut euch an sozusagen Rollenmodelle aus der Geschichte und lernt vielleicht auch daraus. Wie gesagt, Editha schien eine sehr, sehr mutige Mädchen, Frau zu sein. Die beiden, Otto der Erste und Editha, waren, glaube ich, unsterblich verliebt auch, waren, glaube ich, leider nicht so eine glückliche Liebe, weil sie dann nicht so lange gehalten hat, weil sie, glaube ich, er ist sehr jung gestorben. Ja. Also es ist sozusagen ein schönes Buch und das Tollste ist, man kann hoffentlich so um 14 Uhr kann man Regine doch nochmal treffen. Nee, um 13.30 Uhr in Halle 5 hier am Stand G200 auf der Leseinsel. Da wird sie vielleicht sein. Und wenn Sie sozusagen noch Fragen haben zu dem Buch, hoffentlich kommt sie durch. Der Schnee ein bisschen beiseite, dass wir sie doch nochmal sehen. Dann kommen Sie dahin, 13.30 Uhr, Stand G200. Und ansonsten kaufen Sie sich das Buch im Ost-Nord-Ost-Verlag und gehen Sie auf jeden Fall, wenn es möglich ist, zu den Präsentationen in Sachsen-Anhalt an den schönsten Orten. Ich bin da mal gespannt, wo das dann sein wird. Dankeschön für Ihre Aufmerksamkeit.
Herzlichen Dank.
Danke fürs Zuhören. Wir sehen uns auf der nächsten Leipziger Buchmesse.